Die Radio Wissen. Hörsaal.
Okay, ein kleines Experiment gleich am Anfang. Ich sage euch jetzt ein paar Namen und ihr stellt euch mal die Leute dazu vor. Also, nehmen wir mal Kevin. Der ist so um die 18. Wie sieht Kevin für euch aus? Und wie ist er so? Okay. Dann stellt euch jetzt mal ein Mädchen vor, so im Kindergartenalter vielleicht. Die heißt Marie-Louise und ihr Bruder, der heißt übrigens Paul Lukas. Okay, und zuletzt stellt euch noch eine junge Frau vor, und zwar Aische. Gut, was habt ihr da eben vor eurem inneren Auge gesehen? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch unter Kevin, einen prolligen Blödmann, unter der kleinen Marie-Louise, ein verhätscheltes, geigespielendes Mittelstandsmädchen, und unter Aische, eine Türkin mit Kopftuch, vorgestellt habt, die ist ziemlich hoch. Wir alle haben nämlich Klischees im Kopf. Und dafür gibt es ziemlich interessante Gründe.
Also ich bin ja kein Rassist, aber...
Wie kommt es, dass wir alle immer wieder in die Vorurteilsfalle tappen? Das Einteilen in Kategorien und das Finden von Mustern in der Welt gehört zum menschlichen Denken dazu, und ohne ist menschliches Denken gar nicht möglich. Unsere Hypothese bestimmt maßgeblich, wie wir das, was wir erfahren, einordnen. Wir denken systematisch an der Realität vorbei. Möchte ich zu besseren Theorien über die Welt kommen, dann muss ich sie immer wieder auf die Probe stellen.
Boah, guck dir das an, schon wieder typisch Traumsteuer.
Es geht also um Vorurteile heute hier im Hörsaal. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf, hallo euch allen. Und ich, so gerne ich anderes behaupten würde, bin auch nicht frei davon. Ja, und falls ihr auch gerade in die Namensfalle getappt seid, geht nicht zu hart mit euch ins Gericht. In der kleinen Vorschau eben, da ist es ja schon angeklungen, wir alle packen Leute und Dinge ganz automatisch in Schubladen. Dafür sorgt unser Gehirn. Warum das so ist und warum das auch erstmal sinnvoll ist, das erklärt uns jetzt gleich Dennis Hebbelmann, den ihr ja gerade schon kurz gehört habt. Er ist Diplompsychologe und promoviert gerade im Arbeitsbereich Sozialpsychologie an der Universität Heidelberg. In seiner Doktorarbeit, da geht es um kausales Lernen, unter anderem um die Frage, welche Rolle Vorerwartungen dabei spielen, wenn wir Ursachen und Wirkungen beurteilen. Außerdem ist er dort Dozent am Wirtschaftswissenschaftlichen Institut. Da geht es dann eher um wirtschaftspsychologische Themen. Und nebenbei, das erzählt er selbst vor seinen Vorträgen auch zur Einordnung, engagiert er sich im Asylarbeitskreis Heidelberg, was so ein bisschen auch einen Hinweis darauf gibt, welche persönliche Perspektive er auf Vorurteile hat. Darüber spreche ich übrigens später auch nochmal mit ihm. Erstmal aber der Vortrag von Dennis Hebbelmann. Ausgrenzung beginnt im Kopf, die Psychologie der Vorurteile gegenüber Flüchtlingen. Das ist der Titel. Gehalten hat er ihn am 19. Mai 2016 im Rahmen der interdisziplinären Vortragsreihe Heidelberg, kurz IVR, organisiert vom germanistischen Seminar dort. Und dann ist er aber nochmal extra ins Studio gekommen, um den Vortrag für euch nochmal am Mikro zu halten.
Ausgrenzung beginnt im Kopf, die Psychologie der Vorurteile gegenüber Flüchtlingen. Auf diesen Titel habe ich mich vor einigen Monaten mit den Veranstaltern der wunderbaren interdisziplinären Vortragsreihe Heidelberg geeinigt, im Rahmen derer ich diesen Vortrag vor kurzem hielt. Und das semesterübergreifende Thema lautete damals Grenzüberschreitungen und Wendepunkte. Dieser Titel ist irgendwie griffig und interessant und an aktuellen Themen orientiert und gleichzeitig auch eine totale Mogelpackung. Ich wäre nämlich niemals in der Lage, das ganze Spektrum der Psychologie, die sich mit Vorurteilen befasst, in einer Dreiviertelstunde abzubilden. Und ich wäre auch sehr erstaunt, wenn es mir gelingen würde, sie innerhalb einer semesterlangen Vorlesung überhaupt darzustellen. Vielleicht erkläre ich Ihnen also kurz, was Sie im Laufe des heutigen Programms nicht erwartet. Fangen wir mal damit an, dass ich nicht die These aufstellen will, Ausgrenzung ließe sich allein durch psychologische Phänomene erklären. Ausgrenzung beschreibt einen riesigen Themenkomplex, für den sich Ursachen, Symptome und aber auch Lösungen finden lassen in allen möglichen Bereichen, zum Beispiel der Politikwissenschaft, vielleicht der Soziologie, der Linguistik und so ziemlich jedem anderen Forschungsprogramm, das sich irgendwie mit menschlichem Handeln befasst. Des Weiteren werde ich auch nicht über sozioökonomische Gründe für Vorurteile sprechen. Das ist einfach kein Gebiet meiner Expertise, darüber weiß ich nicht viel und ich sehe da jetzt nicht Sinn darin, irgendwelche neuen Vorurteile aufzubringen gegenüber Menschen, die vielleicht arbeitslos oder arm sind und zu sagen, die würden jetzt besonders zu Vorurteilen neigen. Außerdem werde ich nicht über Gruppen sprechen, die wissentlich oder unwissentlich Unwahrheiten über Flüchtlinge verbreiten. Und zuletzt werde ich heute Ihnen auch nicht die Wahrheit über die Flüchtlinge erzählen, wie es zum Beispiel dann die Titelseite der Bild-Zeitung öfter mal verspricht oder andere Medien auch. Stattdessen möchte ich Ihnen einfach mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich saß vor kurzem in meinem Restaurant und kurz nach uns kam ein Paar zur Tür herein und setzte sich an einen Tisch neben uns. Im Restaurant lief es nicht so richtig rund, offensichtlich war jemand ausgefallen oder man hatte nicht mit so viel Andrang um die Uhrzeit gerechnet. Jedenfalls dauerte es etwas länger. Die Kellnerin rannte so schnell sie konnte, aber die kam dann trotzdem nicht pünktlich am Tisch des Paares an, bevor der Mann sie dann genervt fragte, wird man hier auch mal bedient? Und die Bestellung lautete dann, einmal bitte die 32 mit der Ente, aber die Ente doch bitte diesmal frisch. Die vom letzten Mal, die lag ja anscheinend schon dreimal auf dem Grill. Und meine Begleitung und ich tauschen dann langsam Augenrollen aus. Die Kellnerin entschuldigt sich und wird das natürlich auf jeden Fall weitergeben. Und das Paar meckerte fröhlich weiter. Das sei genau wie in Indianapolis im Starbucks. 9 Leute stehen da rum und keiner arbeitet. Und das war der Moment, in dem sich bei mir so ein Gedanke einschlich, der mir viel zu denken gegeben hat und den ich jetzt mal mit Ihnen teilen möchte. Und der ging so, oh, Rentner. Und dann sprang meine ganz persönliche Vorurteilsmaschine an. Ist ja klar, wenn man nichts anderes zu tun hat, dann muss man sich eben beschweren und um die ganze Welt gereist und keinen Horizont, der bis zur Kellnerin am Nebentisch reicht. Und ja, typisch Rentner eben. Und ich war kurz davor zu sagen, also ich habe ja wirklich nichts gegen Rentner, aber... Ich bin kein Rassist, aber in meinem Umfeld ist das ein Satz, der schon zum Klischee geworden ist. Man weiß, den Teil vor dem Aber kann man sich eigentlich sparen und was danach kommt, ist auf jeden Fall etwas Rassistisches. Und andererseits glaube ich den Menschen, die das sagen. Ich glaube ihnen, dass sie wirklich der Überzeugung sind, das, was sie da sagen, das habe keinen rassistischen Hintergrund. Genau wie ich mir geglaubt habe, ich hätte eigentlich keine Vorurteile gegenüber Rentnern. Dahinter steckt in meinen Augen die Vorstellung, dass Rassismus eine bewusste Entscheidung ist, zur Unwahrheit, zur böswilligen Diskriminierung. Und entsprechend kann dann das, was ich über Ausländer, Rentner, Flüchtlinge denke, auch nicht rassistisch sein, sondern reflektiert einfach meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Oder noch zugespitzter, es ist kein Vorurteil, wenn es stimmt. Und dieser Frage möchte ich mich heute widmen, wie kommt es, dass wir alle, egal was unsere Motive sind, was wir studiert haben, wo wir arbeiten oder welche Partei wir wählen, immer wieder in die Vorurteilsfalle tappen und diese selten überhaupt als Vorurteile erkennen. Wie es sich für einen Wissenschaftler gehört, möchte ich Sie dann erstmal mit ein paar langweiligen Definitionen vollmüllen, die zumindest mal grob eingrenzen sollen, worüber ich eigentlich spreche, wenn ich von Vorurteilen rede. Wenn Psychologen von Vorurteilen sprechen, dann meinen Sie damit in der Regel eigentlich ein Phänomen, das sich in 3 Aspekte aufgliedern lässt. Da gibt es zunächst den ersten Aspekt, das ist das Affektive, das Gefühl. Ich habe einer bestimmten Gruppe und ihren Mitgliedern gegenüber ein negatives Gefühl. Das mag Angst sein, Ärger, Verachtung, Sie können diese Liste beliebig fortsetzen. Diese Gefühle, diese basieren dann auf Stereotypen. Und das ist der zweite Aspekt eines Vorurteils, das ist der kognitive Anteil, das, was wir denken, über die Gruppe und ihre Mitglieder. Und der dritte Aspekt von Vorurteilen ist dann das Handeln, also Diskriminierung. Vorurteile bleiben nicht folgenlos für die Mitglieder der Gruppe und dafür müssen wir nicht auf die Polizeigewalt in den USA schauen. Da reicht auch ein Blick nach Baden-Württemberg, wo Mietinteressenten zum Beispiel schlechtere Chancen auf eine Wohnung haben, wenn sie den falschen Nachnamen haben. Konzentrieren möchte ich mich heute aber auf den kognitiven Aspekt, die Stereotype. Denn die sehe ich so als Wurzel von Vorurteilen. Und zwar möchte ich Sie mal von der Warte der Kognitionspsychologie, also der Psychologie des Denkens, beobachten. Ich möchte Ihnen heute dazu ein paar kognitive Mechanismen aufzeigen, die systematisch zur Bildung von Stereotypen beitragen. Und anhand von ein paar kleinen Selbstversuchen, die zunächst einmal gar nichts mit Vorurteilen zu tun zu haben scheinen, möchte ich Ihnen dann zeigen, wie wir Menschen Sinn aus unseren Erfahrungen schöpfen, was da alles schiefgehen kann, und dann diskutieren, wie sich das mit Vorurteilen zusammenbringen lässt. Das Wort Stereotyp ist mittlerweile ein Teil der Alltagssprache und wird häufig auch synonym verwendet mit Vorurteilen und häufig negativen Zerrbildern einer Gruppe. Dazu noch einmal eine langweiligere Psychologendefinition, was ein Stereotyp ist, und diesmal von Gordon Allport, einem der Begründer der Vorurteilsforschung. Der sagt einfach, ein Stereotyp, das ist ein überzogener oder übertriebener Glaube, verbunden mit einer Kategorie. Und da haben wir das nächste Definitionsproblem, was ist denn eine Kategorie? Das möchte ich Ihnen gar nicht groß erklären, dazu möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie Kategorien funktionieren. Hören Sie mal kurz hin. Das war unschwer für uns alle als eine Gitarre zu erkennen. Höchstwahrscheinlich haben Sie diese Gitarre noch nie gehört. Und höchstwahrscheinlich hatten Sie jetzt auch eine Vorstellung vor Ihrem inneren Auge. Wenn Sie so sind wie ich, dann haben Sie jetzt eine Gitarre gesehen. Vielleicht haben Sie sogar jemanden gesehen, der sie gespielt hat. Wie sah dieser Mensch aus, der sie gespielt hat? War das ein Mann oder eine Frau? Langhaarig, kurzhaarig, dunkle Haare, helle Haare? Meistens kommt da ganz schnell ein Bild auf durch ganz wenig Information. Jetzt hören Sie noch einmal hin. Sie haben jetzt eine Vorstellung davon, dass da gerade ein Hund gebellt hat. Wahrscheinlich haben Sie auch eine Vorstellung von der Größe des Hundes. Und damit verbunden haben Sie sicherlich auch eine Kategorie kleiner Hund. Und mit kleinen Hunden verbinden Sie etwas anderes als mit großen Hunden. Vielleicht haben Sie Vorstellungen über den Charakter des Hundes, über deren Besitzer und vielleicht sogar das Geschlecht des Besitzers. Sie sehen, wie einfach wir Kategorien bilden und wie einfach Kategorien in unserem Denken auftauchen. Kategorien sind Konstrukte menschlichen Denkens und der menschlichen Wahrnehmung. Sie sind gleichzeitig auch Gedächtnisstrukturen. Das heißt, wir können aus dem Langzeitgedächtnis unsere Informationen über kleine Hunde abrufen, über Gitarren abrufen und haben dann ein großes Bündel an Informationen, auf das wir zurückgreifen können. Gedächtnisstrukturen arbeiten als assoziative Netzwerke. Das heißt, wenn wir das Wort kleiner Hund hören oder wenn wir das Wort clever hören, dann haben wir sofort Erinnerungen, Konzepte, die damit ebenfalls verbunden sind und die sind ebenfalls für uns zugreifbar. Vielleicht verbinde ich mit einer Gitarre meinen letzten Spanienurlaub oder ich verbinde mit der Gitarre die letzte Party, auf die ein Freund eine Gitarre mitgebracht hat. Dann denke ich an meinen Freund und vielleicht unseren erweiterten Freundeskreis und so weiter und so weiter. So funktioniert ein assoziatives Netzwerk. Gedächtnisstrukturen sind immer auch in die Zukunft gerichtet. Unser Gehirn hat nicht den Sinn, dass wir uns an unseren letzten Urlaub besonders gut erinnern können, sondern unser Gehirn soll uns helfen, bessere Entscheidungen in der Zukunft zu treffen. Wenn ich also die Erfahrung mache, eine gewisse Handlung war ein Fehler, dann sollte ich mich daran erinnern und beim nächsten Mal diese Handlung unterlassen. Wenn ich merke, eine Handlung hat mir geholfen in der Vergangenheit, dann sollte ich die in der Zukunft häufiger tun. Das ist eigentlich der Sinn von Gedächtnis. Gedächtnis und Kategorien sind ebenfalls hierarchisch organisiert. Das heißt, ich kann einen kleinen Hund auch als Unterkategorie der Hunde fassen und die Hunde als Unterkategorie der flauschigen Wesen. Oder als Unterkategorie der Säugetiere. Gleichzeitig kann ich auch kleine Hunde nochmal in Unterkategorien aufteilen. Und das kann ich beliebig häufig machen und jedes einzelne Objekt kann in beliebig vielen Kategorien Platz finden. Wenn Kategorien Gedächtnisstrukturen sind, dann sind sie auch veränderbar durch Erfahrung. Denn das ist ja die Essenz des Gedächtnisses, Erfahrung machen zu können. Wenn wir uns jetzt fragen, wie konnte ich diese Gitarre als Gitarre erkennen? Dann stellen wir uns vielleicht erst einmal naiv vor, die Wahrnehmung wäre so das direkte Produkt von dem, was in der Umwelt vor sich geht, so wie ein Foto von der Welt. Die Lichtstrahlen fallen dann auf unseren inneren Film und aus den Punkten werden Striche, aus Strichen werden Figuren und am Ende steht das Abbild der Realität. Psychologen nennen diesen Prozess die Bottom-up-Verarbeitung. Bottom-up heißt in diesem Fall, vom Reiz vom Sinnesorgan ins Gehirn nach oben, also in die höheren kognitiven Ebenen. Aber dass das nicht alles ist, das merken Sie immer daran, wenn in der Wahrnehmung etwas anders läuft als gedacht. Vielleicht fahren Sie ja gerade Auto und sehen, wie manche Scheinwerfer und Nummernschilder der entgegenkommenden Autos Gesichter zu bilden scheinen. Und jeder von uns hat schon in den Himmel geschaut und in Wolken Tiere gesehen. In diesen Momenten merken wir dann, dass unsere Wahrnehmung und unser Denken ständig damit beschäftigt sind, das, was es aus der Umwelt aufnimmt, zu interpretieren und zu kategorisieren. Das nennen wir dann Top-Down-Verarbeitung. Das heißt, wir gehen von hohen kognitiven Mechanismen aus, vom Gedächtnis aus und interpretieren dann das, was wir gesehen, gehört oder gerochen haben. Wie stark Top-Down-Verarbeitung wirklich sein kann, das merken Sie vielleicht, wenn ich Sie bitte, sich einmal vorzustellen, in dem Raum, in dem Sie gerade sind, seinen Kopf läuse. Allein der Gedanke löst schon bei vielen ein Jucken auf dem Kopf aus. Nur wenn wir schon nicht wissen, ob das Jucken auf unserem Kopf wirklich von einer Kopflaus kommt, wie können wir das dann in sozialen Situationen wissen? Schaut der Mensch mir gegenüber gerade eigentlich misstrauisch oder schaut er besorgt? Je nachdem, welche Vorannahme ich darüber habe, interpretiere ich dasselbe Stirnrunzeln auf ganz unterschiedliche Weise. In beiden Interpretationen fühle ich mich jetzt bestätigt durch meine Erfahrung. So, zurück zu den Kategorien. Wie kategorisiere ich denn eigentlich? Also wie entscheide ich, was zusammengehört und was nicht, was eine Kategorie bildet? Ist das vielleicht Ähnlichkeit? Das scheint manchmal bei Tieren zu passieren zum Beispiel. Ich habe vielleicht eine Kategorie für alle Tiere mit Federn, alle kleinen flauschigen Tiere. Das ist eine Art, wie ich ein Ähnlichkeitsmerkmal benutze, um eine Kategorie zu bilden. Manchmal kategorisiere ich aber auch nach Unähnlichkeit. Der Ausländer ist so ein Konstrukt, das ich vor allem durch Unähnlichkeit definiere. Ich habe ein Merkmal, deutsch zu sein, und alle anderen, die das nicht sind, die gehören zur anderen Kategorie, das sind die Ausländer. Auch Männer und Frauen kategorisieren wir nach Unähnlichkeiten. Wenn ich versuchen würde, an allen Männern etwas Gemeinsames zu finden, dann würde ich da wahrscheinlich nicht wirklich fündig werden, genauso bei Frauen. Aber in ihrer Unterschiedlichkeit versuchen wir sie voneinander zu trennen. Ein ganz wichtiger Mechanismus dabei, bei der Kategorisierung, sind theoretische Überlegungen. Und je nach Theorie und Anwendungsbereich kann ich dieselben Menschen, Tiere, Dinge ganz unterschiedlich kategorisieren. Wer von Ihnen denkt, die Tomate sei eine Frucht? Wer von Ihnen denkt, die Tomate sei ein Gemüse? Wofür ich Sie sensibilisieren möchte heute, ist die Tatsache, dass es darauf keine vom Kontext unabhängige, richtige Antwort gibt. Bin ich Biologe und studiere das Reproduktionsverhalten von Pflanzen, dann ordne ich die Tomate als Frucht ein. Wenn ich ein Koch bin, sollte ich die Tomate nicht als Frucht einordnen. Und damit kommen wir zum ersten Mal zu der Kategorie Flüchtlinge. Vielleicht fragen Sie sich jetzt schon einmal, ist das für mich eigentlich eine sinnvolle Kategorie? Ist das eine Kategorie, die für mein Leben relevant ist? Denn schließlich kann ich jeden Menschen in verschiedene soziale Gruppen einordnen und auch diese als Kategorien benutzen. Mal einige Beispiele für soziale Gruppen. Hauptschüler, Frauen, Psychologen, Veganer, Nordafrikaner, Polohemdträger, Freunde von Anna. Und wenn wir Menschen, Dinge, Tiere, alles, was sich kategorisieren lässt, dann in Kategorien eingeordnet haben, dann passiert etwas Kurioses, nämlich eine Kontrastierung. Wir neigen dazu, die Unterschiedlichkeit zwischen den Kategorien zu überschätzen und innerhalb der Kategorien zu unterschätzen. Ein Beispiel ist da die Körpergröße von Männern und Frauen. Viele Menschen sind der Meinung, es sei eine sinnvolle Einteilung, die Menschen in Männer und Frauen einzuteilen und dann zwischen denen nach Unterschieden zu suchen. Wenn man die Menschen jetzt in Männer und Frauen einteilt und ihre Körpergröße misst, also ein ganz objektives Maß, dann findet sich zwischen Männern und Frauen tatsächlich ein Mittelwertsunterschied. Männer sind im Durchschnitt etwa 15 cm größer als Frauen. Schaut man sich jetzt allerdings die Unterschiede innerhalb der Gruppe an, dann sieht man, dass die Variabilität innerhalb der Gruppen die Variabilität zwischen den Gruppen um ein Vielfaches übersteigt. Der kleinste Mann und der größte Mann sind deutlich weiter voneinander entfernt als der mittlere Mann und die mittlere Frau. Ich sagte zu Anfang, Gedächtnisinhalte seien durch Erfahrungen veränderbar. Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum Stereotype so stabil scheinen. Dazu mal ein kleines Experiment, was ich jetzt leider mit Ihnen nicht live machen kann. Also werde ich Ihnen darstellen, wie es sich beim letzten Mal verhalten hat, als ich dieses Experiment vor einer Gruppe gemacht habe. In meinem Kopf habe ich eine Entscheidungsregel. Ob ein gewisses Zahlentrippel, also eine Gruppe von drei Zahlen, erlaubt ist oder nicht. Ihre Aufgabe ist es jetzt, herauszufinden, was meine Entscheidungsregel ist, nach der ich entscheide, ob etwas erlaubt ist oder nicht. Dazu nennen Sie mir zunächst die Hypothese, die Sie haben, also was Sie glauben, was die Entscheidungsregel ist. Dann nennen Sie mir ein Zahlentrippel und danach sage ich Ihnen, ob es erlaubt ist oder nicht. Und wenn jemand glaubt, zu wissen, was die Entscheidungsregel ist, dann meldet derjenige sich und gibt seinen Tipp ab. Ich fange an mit der Vorgabe eines erlaubten Zahlentrippels und das erlaubte Zahlentrippel lautet 2, 4, 6. Jetzt beschreibe ich Ihnen mal, wie das üblicherweise abläuft. Der erste Teilnehmer hat die Hypothese, es seien aufeinanderfolgende gerade Zahlen, die erlaubt sind. Er gibt mir das Trippel 4, 6, 8. Das ist erlaubt. Der nächste hat dieselbe Hypothese. Er glaubt immer noch, es handelt sich um aufeinanderfolgende gerade Zahlen. Das nächste Trippel, was genannt wird, ist 12, 14, 16. Auch das stimmt. Die Teilnehmer legen sich schnell fest, es sind gerade aufeinanderfolgende Zahlen. Das stimmt nicht. Stattdessen ist die tatsächliche Entscheidungsregel, dass die erste Zahl kleiner sein muss als die zweite Zahl muss kleiner sein als die dritte Zahl. 2, 4, 6 ist also genauso erlaubt wie 3, 17, 519. Das ist ein ganz typisches Ergebnis dieses Experiments. Probanden legen sich ganz schnell auf eine Hypothese fest und bleiben dabei, anstatt ihre Theorie herauszufordern. Herausfordern könnte man diese Theorie, indem man versucht, Alternativerklärungen auszuschließen. Eine Möglichkeit, Alternativen auszuschließen, wäre zu überlegen, ich bin der Meinung, es sind aufeinanderfolgende gerade Zahlen. Dann dürfte 1, 3, 5 doch nicht erlaubt sein. Das probiere ich jetzt einmal aus und komme zu dem Schluss, oh, es ist doch erlaubt. Das heißt, meine erste Theorie konnte nicht stimmen. Ich versuche also, meine Theorie zu falsifizieren. Das heißt, sie so auf die Probe zu stellen, dass sie sich als falsch erweisen kann. Warum ist das eine Aufgabe, die für Vorurteile interessant ist? Zunächst zeigt sie uns, dass wir häufig das, was wir sehen und das, was wir erfahren, zu engstirnig interpretieren. Unsere Hypothese bestimmt maßgeblich, wie wir das, was wir erfahren, einordnen. Denken Sie daran, dass die Theorie der Probanden durch jede Erfahrung, die sie machten, bestätigt wurde. Möchte ich allerdings die ganze Wahrheit erfahren oder möchte ich zu besseren Theorien über die Welt kommen, dann muss ich sie immer wieder auf die Probe stellen und auch nach Situationen suchen, die meine Hypothese falsifizieren könnten. Das klingt natürlich erst einmal kontraintuitiv. Sollte ich, wenn ich die Hypothese habe, dass ein Hund mich beißt, diese Theorie versuchen zu falsifizieren, indem ich nochmal meine Hand hinhalte? Und da sind wir beim zweiten Problem, nämlich der Macht des ersten Eindrucks. Mein Kollege Max Emels gab seinen Probanden die Chance, verschiedene Lotterien zu spielen, die verschiedene Gewinnchancen boten. Sie konnten jede Lotterie beliebig oft spielen und was er dabei fand, war, dass Probanden relativ schnell aufhören, eine Lotterie zu spielen, wenn sie einmal verloren haben oder zweimal. Wenn man sie danach dann fragte, wie hoch schätzt du die Chance ein, bei dieser Lotterie zu gewinnen, war es in der Regel so, dass die Probanden die Gewinnchance unterschätzten. Das lag einfach daran, dass sie durch die wenigen negativen Erfahrungen nicht mehr bereit waren, weitere Erfahrungen zu machen und diese Erfahrungen dann auch nicht mehr korrigierend einwirken konnten. Wenn wir das jetzt wieder auf soziale Situationen ummünzen, kommen wir schnell zu einem weiteren Problem, nämlich erste Eindrücke, die gar nicht durch Erfahrungen entstanden sind. Wenn ich zum Beispiel durch Medienberichte das Gefühl habe, Flüchtlinge seien gefährlich oder kriminell oder frauenfeindlich, dann habe ich auch kein Interesse daran, Erfahrungen mit Flüchtlingen zu machen. Und dieser Eindruck bleibt bestehen. Die wenigen Erfahrungen, die ich dann mit Flüchtlingen tatsächlich mache, sind wahrscheinlich nicht genug, um diesen Eindruck wieder zu revidieren. Eine noch etwas besser versteckte Illusion, die sich in unserem Denken schnell formen kann, sind illusorische Korrelationen. Das bedeutet, dass seltene Ereignisse in kleinen Gruppen stärker wahrgenommen werden. Nehmen wir mal an, ich treffe am Tag 45 Deutsche und 18 Ausländer. Außerdem schreibe ich in mein Tagebuch, ob die Menschen ehrlich waren zu mir, als ich ihnen eine Frage stellte, oder unehrlich. Ich stelle am Ende fest, von den 45 Deutschen waren 40 ehrlich und 5 waren unehrlich. Außerdem stelle ich fest, von den 18 Ausländern waren 16 ehrlich und 2 waren unehrlich. Wenn ich Probanden solche Korrelationen zeige und solche Erfahrungen machen lasse, kommen sie in aller Regel dazu, dass die kleinere Gruppe negativer bewertet wird, weil diese seltenen Ereignisse, Unehrlichkeit, Kriminalität, Sie können sich da verschiedene Dinge ausmalen, einfach stärker ins Gewicht fallen, wenn ich nur weniger Erfahrung mache mit einer Gruppe. In einer Umwelt, in der Sie also weniger Erfahrung mit Ausländern, mit Flüchtlingen, mit irgendeiner anderen Minderheitsgruppe machen, ist das Spiel also insofern gezinkt, dass die Mehrheit einen Vorteil daraus hat, selbst wenn es in der Realität tatsächlich keine Korrelation zum Beispiel zwischen Nationalität und Kriminalität gibt. Ich habe Ihnen jetzt ganz kurz verschiedene kognitive Mechanismen dargestellt, die mit erklären können, warum Stereotype so stabil sind. Man konnte sehen, dass Stereotype unter anderem immunisiert sind durch das positive Hypothesentesten. Sie erinnern sich an die 2-4-6-Aufgabe. An illusorische Korrelationen, die Macht der ersten Eindrücke und aber auch hypothesenkonforme Interpretationen. Außerdem, worauf ich jetzt nicht weiter eingegangen bin, gibt es noch natürlich die große starke Waffe der Subkategorisierung. Das bedeutet, wenn eine Kategorie mir nicht mehr helfen kann, Unterschiede zu erklären zwischen Menschen oder wenn die Menschen innerhalb der Kategorie vielleicht zu unterschiedlich werden, dann versuche ich, diese Menschen noch einmal in verschiedene Kategorien einzuteilen, anstatt diese Kategorisierung ganz aufzugeben. Natürlich lassen sich noch viele, viele andere kognitive Mechanismen zeigen, die immer wieder dazu führen können, dass wir systematisch an der Realität vorbeidenken. Wenn wir das jetzt nochmal speziell auf Flüchtlinge beziehen und Sie konnten sehen, dass dies auf jede andere Gruppe ebenfalls zutreffen kann, dann kann man sich jetzt fragen, welche Umweltfaktoren führen dazu, dass Stereotype entstehen und auch gefestigt werden. Zunächst einmal muss dazu eine Wahrnehmung von Flüchtlingen als relevante Kategorie erfolgen. Das kann zum Beispiel durch Medienberichte entstehen. Dadurch, dass Flüchtlinge als eine Gruppe genannt werden und wenn ich diese Gruppe einmal eingeteilt habe, dann nehme ich jeden Einzelnen auch als Exemplar dieser Gruppe wahr, als Exemplar dieser Kategorie. Genau wie ich die Rentner im Restaurant als Exemplare der Gruppe Rentner empfunden habe. Dann habe ich natürlich selektive Informationen und das kann positiv wie negativ sein. Beides ist problematisch für die Gruppe der Flüchtlinge. Auch in Medien entsteht natürlich zwangsläufig ein verzerrtes Bild von Flüchtlingen. Und das ist kein Wasser auf die Mühlen der Lügenpresse, Schreier oder sonst irgendetwas, sondern Nachrichtenwert bedeutet einfach, dass etwas geschieht, was nicht normal ist. Sei es jetzt positiv oder negativ, in der Regel liest man in der Zeitung nun von Flüchtlingen, die aus der Gruppe herausgestochen sind und kann so eigentlich auch über die Gruppe selbst wenig erfahren. Das große Problem der Stereotypisierung in meinen Augen ist vor allem aber der Punkt, dass die Erklärungen für Verhalten in dieser Kategorie gesucht werden und häufig dann auch in Anführungsstrichen gefunden werden. Das heißt, der Mann neben mir im Restaurant war nicht ein Rentner, der sehr unhöflich war, sondern es war jemand, der unhöflich war, weil er ein Rentner ist. Jemand klaut, weil er ein Flüchtling ist. Jemand hat Vorurteile gegenüber Frauen, weil er aus dem Nahen Osten kommt. Und besonders schwierig wird das natürlich abzubauen, wenn wir dann noch Subkategorisierungen vornehmen. Wie in zum Beispiel letztens geschehen, als man die neue Gruppe der Nordafrikaner für sich entdeckt hat, denen man jetzt alle möglichen fürchterlichen Dinge unterstellt. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass das Kategorisieren und auch das Finden von Mustern in der Welt, dass das ganz normale Prozesse des menschlichen Denkens sind, ohne die menschliches Denken auch gar nicht möglich ist. Und gleichzeitig doch Prozesse, die uns gar nicht so bewusst sind und die noch dazu recht fehleranfällig sind. Wir können nicht ohne diese Kategorien, wir können nicht ohne das Auffinden von Mustern und ohne unsere Theorien, das Einteilen in Kategorien und das Finden von Mustern in der Welt gehört zum menschlichen Denken dazu und ohne ist menschliches Denken gar nicht möglich. Das Einzige, was uns bleibt, wenn wir gegen Vorurteile und gegen Stereotype anarbeiten wollen, ist, diese Theorien immer wieder zu hinterfragen und uns immer wieder auf die Probe zu stellen. Ist das, was ich erfahren habe, wirklich die Realität? Und wie viel davon ist Produkt meiner eigenen Stereotype und meiner eigenen Kategorien?
Sich immer wieder zu überprüfen, das klingt mühselig, aber irgendwie auch lohnend, finde ich jedenfalls. Und zwar nicht nur bei negativen Vorteilen, sondern auch sogenannten positiven, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Dennis Hebbelmann war das, Sozialpsychologe, mit seinem Vortrag Ausgrenzung beginnt im Kopf, in dem er uns Einblicke gegeben hat, wie Stereotype und Vorurteile in uns entstehen. Im Anschluss hat mir Hebbelmann dann auch noch einige Fragen zu seinem Vortrag und auch zu ihm selbst beantwortet. Als erstes ging es ums Gefühl.
Wir haben uns ja so ein bisschen jetzt gerade konzentriert auf die Kognition, aber Sie haben ja auch am Anfang gesagt, dass ein Aspekt auch Gefühle sind. Und das finde ich ganz spannend. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich als Kind Erfahrung gemacht habe mit einem Pausenhofschläger und der hieß meinetwegen Dennis oder mit einer blöden Mitschülerin, die hieß Katrin, und ich treffe jetzt Menschen, die diese Namen haben, dann, wenn ich ganz ehrlich bin, merke ich, dass ich erstmal emotional, dass ich da Vorbehalte habe. So, obwohl ich kognitiv weiß, das ist totaler Quatsch, aber die sind da. Oder irgendjemand sieht jemandem ähnlich, der mir mal Böses angetan hat. Hat man eine Chance, dagegen anzugehen? Also wie kann das passieren, dass ich kognitiv weiß, das ist Blödsinn, aber emotional irgendwie nicht über diese Hürde rüberkomme?
Ja, da sind jetzt verschiedene Prozesse gleichzeitig im Gange. Sie haben einerseits so eine Art assoziatives Lernen aus der Vergangenheit, wo Sie vielleicht gemerkt haben, okay, der Name Dennis, der Name Katrin ist mit schlechten Erfahrungen verbunden. Und andererseits wissen Sie, dass diese Theorie Blödsinn ist. Das ist ein spannendes Feld, denn gerade Gefühle beeinflussen ja auch mein Verhalten. Und dieses Verhalten ist häufig recht unwillkürlich. Das mag eine Körperhaltung sein, die ich gegenüber diesen Menschen annehme und die dann natürlich auf diese Leute auch zurückwirkt. Ich denke daran, wenn ich denke, jemand anderes ist arrogant, dass ich dem ganz anders entgegentrete, wenn ich schon diese Vorannahme habe. Und wenn ich jetzt aber in dieser Situation bin und das erkenne, dann kann ich vielleicht versuchen, darauf wirklich auch bewusst einzugehen. Nicht zu sagen, ich darf dieses Gefühl nicht haben, aber doch zumindest sagen, ich sollte nicht danach handeln. Vielleicht ist das der Weg.
Sie haben mir eben auch schon gesagt, dass man sich hinterfragen muss. Das klingt sehr logisch, aber ich frage mich so, gibt es sowas wie Tipps für die ganz konkrete Situation, überhaupt erstmal festzustellen, liege ich jetzt irgendwie einem Vorurteil auf und dann aus der Nummer sozusagen rauszukommen? Gibt es so wie so ein psychologisches Toolkit, mit dem ich irgendwie mich selber austricksen kann?
Ein Kollege von mir, André Mata aus Lissabon, forscht an ganz ähnlichen Fragen. Nämlich, was mache ich, wenn ich zunächst einmal einen Impuls habe, X zu tun und mir dann mein rationales System sozusagen noch einmal sagen würde, naja, vielleicht solltest du doch lieber Y tun. Und ich habe das Gefühl, ein ganz wichtiger Teil ist auch immer einfach mal innezuhalten, vielleicht nicht gleich dem ersten Reflex nachzugeben, sondern sich vielleicht auch Zeit zu nehmen für Entscheidungen. Was er immer wieder findet, ist, dass das eine System, also das rationalere System, immer, und das finden auch viele andere, dass das etwas länger braucht als diese erste emotionale Bauchentscheidung. Und wenn ich aber dem anderen System genug Zeit gebe, ebenfalls Einfluss zu nehmen, sich ein bisschen abzukühlen, dann haben wir auch die Möglichkeit, unsere Entscheidungen zu überschreiben, also unsere ersten Impulse zu überwinden.
Das finde ich auch sehr plausibel. Ich finde das irgendwie schwierig. Also ich habe so, also für mich persönlich so das Gefühl, ich weiß gar nicht so genau, wo möglicherweise die Grenze von einem sinnvollen Vorteil, von einer sinnvollen Kategorie ist, die mich zu sinnvollen Handlungen führt, wie Sie eben schon gesagt haben. ich sollte vielleicht nicht jedem kläffenden Hund meine Hand hinhalten, um auszuprobieren, ob der nur wirklich beißt. Zu einem tatsächlichen Vorteil im negativen Sinne oder mit der Lotterie. Es ist ja auch sinnvoll, wenn ich mehrfach verliere, vielleicht es einfach zu lassen, selbst wenn die Möglichkeit besteht, dass möglicherweise ich bisher nur besonderes Pech hatte.
Das ist wahr und manchmal, auch das findet mein Kollege dann in diesen Lotteriespielen, ist es für mich persönlich sogar gewinnbringender, wenn ich am Ende einen schlechteren Eindruck habe, als die Realität es eigentlich vorgeben würde. Tatsächlich springe ich dann vielleicht schneller zu der besseren Lotterie zum Beispiel. Und vielleicht habe ich ein bequemes, angenehmes Leben, wenn ich mich nie mit Fremden auseinandersetze. Da habe ich das Risiko natürlich gleich null, dass ich schlechte Erfahrungen mit Fremden mache. Oder ich halte keinem kleinen Hund die Hand hin und dann kann mir da auch keiner reinbeißen. Die Frage ist, ist das unsere einzige Motivation oder ist nicht auch Fairness und Gleichberechtigung ein Wert, der es auch wert ist, einige Risiken dafür einzugehen und eben auch sich selber mal in die, in Anführungsstrichen, Gefahr zu begeben, auch einmal enttäuscht zu werden von Menschen?
Interessanter Gedanke. Wir sprechen jetzt sehr viel über Erfahrung und Emotionen. Das sind jetzt alles Sachen, die sozusagen in eine Zeit fallen, da ich schon geboren bin. Gibt es denn auch biologische Gründe? Also es gibt ja so evolutionistische, sage ich mal, Erklärungen für Rassismus zum Beispiel, die besagen, dass ja unsere Vorfahren, für die war es von Vorteil, wenn sie Angst hatten oder Vorbehalte gegenüber fremden Völkern, Gruppen, Stämmen, frag mich nicht. Was sagen Sie zu diesen Erklärungsmustern aus der Evolution heraus?
Ich halte diese Erklärung generell für sehr problematisch. Zum einen haben wir bei evolutionären Modellen immer auch ein Modell von der Vergangenheit. Wir überlegen uns zum Beispiel, dass Männer immer jagen gingen und Frauen dann zu Hause geblieben sind. Tatsächlich wissen wir das überhaupt nicht. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie viele Männer jagen gegangen sind, wie viele Frauen jagen gegangen sind. Überhaupt, wie die ganze Umwelt aussieht. Und immer nur dann können wir irgendwelche Hypothesen darüber aufstellen, wie sich etwas auf die Evolution ausgewirkt haben mag. Ich denke nicht, dass das wirklich weiterführt. Und außerdem klingt das immer gleich so, als wäre daran nichts änderbar am menschlichen Verhalten. Wir sitzen jetzt in einem Radiostudio an zwei verschiedenen Ecken in Deutschland. Das ist auch nicht evolutionär vorprogrammiert. Wir haben viele Dinge überwunden, die Menschen viele, viele Jahrhunderte lang getan haben. Und ich denke nicht, dass die Evolution uns da als weder als Erklärungsmodell noch als, ich sag mal, als Moralvorstellung irgendwie weiterbringt.
Gibt es denn Situationen, in denen wir besonders anfällig sind für Vorurteile, wo man so ein bisschen schon besonders auf sich achten kann?
Ja, ich denke schon, dass es solche Situationen gibt. Und auch dazu gibt es zumindest einigermaßen damit verbundene Forschung, die verschiedene Denkstile und verschiedene Stile sich mit der Welt auseinanderzusetzen, mit verschiedenen motivationalen Zuständen in Verbindung bringt. Wenn ich in einer Situation bin, in der ich das Gefühl habe, ich bin gefährdet, in der ich das Gefühl habe, hier besteht Gefahr, dann habe ich eher die Tendenz, an üblichen Mustern festzuhalten, meinen Horizont recht stark zu verengen und bei gelernten Mustern zu verweilen. Und wenn ich dann noch Erfahrungen mit neuen Gruppen machen soll, dann bin ich denen gegenüber recht feindselig eingestellt, aber doch zumindest sehr skeptisch eingestellt, weil meine erste Motivation immer ist, erst einmal Verluste zu minimieren, die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zu senken. Und auf der anderen Seite betrüge ich mich dabei häufig, um die Möglichkeit, positive Erfahrungen zu machen. Und das ist eigentlich eine Motivationsform oder ein Ziel, positive Erfahrungen zu machen. Das hat man eher, wenn man sich generell schon sicher und gut aufgehoben fühlt.
Jetzt sind Sie selbst, engagieren sich im Asylarbeitskreis Heidelberg. Also genau. Das heißt, also das haben Sie auch selber im Vortrag gesagt, dass Sie eine eher positive Meinung von Flüchtlingen haben.
Wie überprüfen? Das würde ich so gleich mal relativieren wollen. Ja. Ich würde vor allem sagen, was ich gelernt habe in den letzten 3 Jahren, in denen ich mit Flüchtlingen gearbeitet habe, ist, dass es kaum eine unsinnigere Kategorie gibt als Flüchtlinge und entsprechend kann ich eigentlich auch nicht sagen, ich habe gegenüber Flüchtlingen positive oder negative Einstellungen, sondern ich habe vielmehr gemerkt, wenn sich eine Gruppe von Menschen nun wirklich in so ziemlich gar nichts ähnelt, dann sind es die Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind. Das sind so individuelle Schicksale, so verschiedene interessante Menschen, die lassen sich beim besten Willen in keine gemeinsame Kategorie einordnen. Schon und nicht einmal an so demografischen Fragen wie zum Beispiel Alter oder Herkunft oder so etwas. Selbst da ist das eine riesige Heterogenität, die sich wirklich nicht überblicken lässt. Und ich habe das Gefühl, die einzige Gruppe, für die das Wort Flüchtling tatsächlich eine sinnvolle Kategorie ist, das wäre dann jetzt die Verwaltung, die jetzt wegen dieses Flüchtlingsstatus da gewisse Vorgänge einzuhalten hat. Da würde ich sagen, da macht es Sinn, von Flüchtlingen zu sprechen.
Okay, das ist ein guter Einwand. Mhm. Was ich jetzt sagen wollte, ist es möglicherweise durch Ihre Einstellung, durch Ihr Engagement, sehen Sie vielleicht auch die Gefahr, dass Sie selber auch bestimmten Mustern anheimfallen, dass Sie bestimmte Dinge so einordnen, dass sie zu Ihrem Weltbild passen? Also, wenn Sie jetzt hören von meinetwegen Kriminellen, Sie haben ja vorhin die Gruppe der Nordafrikaner, die so als Gruppe jetzt oft benannt wird, erwägen Sie selber manchmal, dass Sie vielleicht versuchen, das sozusagen als Einzelfälle abzutun und vielleicht auch vermeiden, dass Ihr Weltbild da ins Wanken gerät?
Natürlich. Man muss das immer wieder versuchen zu hinterfragen. Man hat natürlich auch, man sollte jetzt auch nicht sämtliche Kategorien oder sämtliche Dinge, die man glaubt, über die Welt zu wissen, erst einmal über Bord werfen. Und ich habe natürlich meine Vorannahmen. Ich habe die Vorannahme, okay, ich lese jetzt in den Medien, dies und das sei so und so gewesen, da seien jetzt Flüchtlinge gewesen und die hätten einen Supermarkt beklaut. Dem stehe ich tatsächlich sicherlich irgendwie kritischer gegenüber, als wenn ich jetzt vielleicht lese, drei Deutsche haben ein Asylheim angezündet. Das ist tatsächlich so, dass das wahrscheinlich eine Nachricht ist, der ich zunächst einmal wahrscheinlich mehr Glauben schenke, weil ich das Gefühl habe, das passt nicht mit dem zusammen, wie ich es erlebe. Sicherlich. Und auch da muss man sich immer wieder selber hinterfragen und darauf achten, dass man nicht so dogmatisch wird oder dass man kein geschlossenes Weltbild für sich selber aufbaut, indem man sich es dann so gemütlich machen kann.
Ein schönes Schlusswort, finde ich. Ziemlich ehrlich auch, muss ich sagen. Nicht jeder ist sich ja bewusst oder will zugeben, dass seine Wahrnehmung selektiv ist. Ja, und ein sinnvoller Appell, den auch ich mir hinter die Ohren schreiben werde. Danke an den Sozialpsychologen Dennis Hebbelmann, der uns über unsere Denkmuster aufgeklärt hat, denen wir Stereotype und Vorurteile zu verdanken haben. Das Gespräch wie auch den Vortrag haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mein Name ist Katrin Ohlendorf und ich sage zwar Tschüss für heute, aber ich mache euch schon mal neugierig auf morgen. Da sind wir im Hörsaal soziologisch unterwegs. Wir gucken uns die wachsende soziale Ungleichheit an, in Deutschland und global, und stellen dabei fest, dass wir, Fortschritt und so weiter hin oder her, dabei sind, in vormoderne Zeiten zurückzufallen. Vor in die Vergangenheit statt zurück in die Zukunft, so könnte man das sagen. Sieghard Neckel, das ist unser Redner morgen, sieht uns schon wieder in einer Ständegesellschaft. Mit diesem leider etwas pessimistischen Gedanken, das gebe ich zu, entlasse ich euch jetzt erstmal in den Samstagabend. Macht was Gutes draus.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.